Auch wenn 3/4 der Jugendlichen erst im Alter zwischen 13 und 15 Jahren damit beginnen, sich selbst zu verletzen, kann diese Form, mit emotionalem Druck umzugehen, bereits im Kindesalter anfangen. Wie bei dem 19-Jährigen, der sich Jan nennt.
Als ich klein war, habe ich an meinen Ohren gezogen, an meinen Haaren gezogen. Es ist klar Aufmerksamkeit gewesen, die ich da gesucht habe, weil ich mich verletzt gefühlt habe und mir noch mehr Verletzungen hinzufügen wollte, damit man sieht, dass ich verletzt bin.
Der Wunsch, Aufmerksamkeit zu bekommen, wird allerdings von den wenigsten Jugendlichen formuliert. Im Gegenteil. Sie versuchen, ihre Wunden zu verstecken, so wie Miri.
Es gibt auch Stellen, so zum Beispiel, also ich bin auch so jemand, ich finde am Oberschenkel total super, in Anführungszeichen, weil ich gerne lange Hosen trage und man sieht es halt nicht. Und es hat sehr lange gebraucht, bis ich mal darüber reden konnte, als es dann eben rauskam. Und das war dann schon auch schwer, so damit nicht offen umzugehen, weil es ist, glaube ich, nicht verständlich für Elternteile, wenn man sowas tut. Weil die ja eigentlich nur wollen, dass man behütet ist und man nimmt sich das selbst dadurch, dieses Behütetsein.
Auch Luna hat so lange wie möglich vor ihren Eltern verheimlicht, dass sie sich ritzt.
Die haben versucht, verständnisvoll zu sein, aber die haben sich halt extreme Sorgen gemacht und haben dem halt einen extremen hohen Wert so zugesprochen. Und die haben halt nie verstanden, dass das nur ein Symptom war und nicht irgendwie die Ursache oder nicht das Schlechtfühlen an sich.
Tatsächlich ist es für Eltern oft schwierig, angemessen mit den Selbstverletzungen ihrer Kinder umzugehen. Die Pädagogin Mandy Hildebrand arbeitet in einer Wohngruppe in Stuttgart mit Mädchen, die sich selbst verletzen, und weiß:
Es ist auch oft so, und wir haben Jugendliche in einem bestimmten Alter, die sich natürlich, wenn sie jene Bindung zu ihren Eltern, eine gute Bindung hatten, dass gerade natürlich im pubertären oder späteren Zeitpunkt einfach auch die Hilfestellung von den Eltern gar nicht mehr angenommen werden will.
Eltern, die nicht mehr an ihre Kinder rankommen, rät sie dann:
Dass es manchmal einfach tatsächlich hilfreich ist, wenn wir sagen, geben Sie sich diesen Kämpfen nicht hin, da braucht es vielleicht Unterstützung von außen. Ich glaube, das ist der Weg, der oft gegangen wird, und ich glaube, das ist ganz gut, wenn es manchmal auch von den Eltern weggelöst ist. Aber das hat wiederum was mit dem häuslichen Umfeld auch zu tun.
Darüber, warum die Zahlen in Deutschland so hoch sind, gibt es bislang noch keine Erkenntnisse. Die Forschung geht davon aus, dass es beim ersten Kontakt mit selbstverletzendem Verhalten so etwas wie eine soziale Ansteckung gibt durch Freundinnen oder Klassenkameraden. Für Luna waren es eher Blogs und YouTube-Videos, die sie darin bestärkten, sich selbst weh zu tun.
Als ich dann noch so 14 war, und hat man dann halt irgendwie auf Instagram oder auf YouTube entsprechende Stichworte eingegeben. Und da gibt's halt gerade auf Social Media extrem viel auch richtige Gruppen oder Seiten, wo Leute darüber schreiben, Bilder posten mit Blut oder Klingen oder irgendwas. Und das reizt halt schon auch voll an. Und man kommt da halt auch in so ein Ding rein, dass es das halt voll normalisiert irgendwie.
Luna berichtet sogar von Apps, auf denen Jugendliche mit ihrem selbstverletzenden Verhalten nach Aufmerksamkeit suchen und damit andere anstacheln. Verstärken Social-Media-Kanäle wie Instagram oder auch der generelle Perfektionsdruck, der auf Jugendlichen lastet, das selbstverletzende Verhalten? Auch dazu gibt es keine verlässlichen Daten, sagt Christian Schmal vom Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit.
Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Es gibt einige, die so denken, dass es mehr geworden ist, so in den letzten 20 Jahren. Andere Wissenschaftler denken auch, dass man früher einfach nicht so sehr beachtet hat, dass man heute einfach geschulter ist. Und ich persönlich würde schon denken, dass es eher etwas zugenommen hat. Aber andererseits denke ich auch, dass dieses Verhalten und dieses Phänomen schon eigentlich immer gab.
Auf den ersten Blick scheint selbstverletzendes Verhalten vor allem bei Mädchen vorzukommen. Doch eine nähere Betrachtung zeigt, dass auch junge Männer in hohem Maße betroffen sind, so der Wiener Psychiater Paul Plehner.
Das hat sicher einen gewissen Bias hinsichtlich der Erfassung. Das heißt, wenn wir verschiedene Formen der Selbstverletzung uns ansehen, bekommen wir häufiger das Ergebnis, dass Mädchen stärker betroffen sind, vor allem was das Schneiden angeht. Aber andere Formen der Selbstverletzung, wie gegen eine Wand schlagen, bis es blutet, das ist etwas, wo wir dann sehen, dass es auch eigentlich viele männliche Jugendliche gibt. Ich denke, in der früheren Forschung waren wir vor allem so ein Stück weit auf dem Auge blind und haben verschiedene Formen der Selbstverletzung, die eher im männlichen Bereich auftreten, weniger häufig erfasst. Wenn man das auch tut, ist man etwa bei einem Geschlechterverhältnis von 40-60.
Christian Schmal ergänzt:
Die Männer begeben sich nur seltener in Behandlung und fallen nicht so sehr auf. Außerdem zeigen Männer etwas ein anderes Spektrum an Formen oder Arten der Selbstverletzung. Männer machen das eher versteckt, machen häufig das mit dem Kopf an die Wand zu schlagen oder haben auch oft Mischbilder aus Selbstverletzungen und fremdschädigendem Verhalten. Das heißt, sie verletzen nicht nur sich, sondern auch andere. Also sind auch aggressiv gegen andere.
Auch Jan beschreibt, dass er sich vor allem dann selbst verletzt, wenn er seine Aggressionen nicht nach außen bringen kann.
Ich habe das eher so bei mir empfunden, dass ich halt meistens alles, was so in meinem Umfeld passiert, meistens in mich reinfress, so die ganzen Launen von den Menschen, die auch mit Autorität über mir stehen, dass die ihre Laune an mir rauslassen, sodass sich das halt sehr, sehr häufig staut und dann, dass man halt sich selber irgendwo dann verliert und einen Aggressionsschub bekommt. Und wenn ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht irgendwo dagegen hauen oder irgendwie was tun, dann habe ich auch angefangen, meine Arme einfach so zu kratzen oder sowas.
Jan spricht inzwischen zumindest mit seinen Freunden offen über sein Problem. Luna und Miri haben sich therapeutische Hilfe geholt. Manchen hilft bereits dieser offene Umgang. Anders sieht es bei vielen Mädchen mit schweren traumatischen Erfahrungen aus. Das Haus Jella in Stuttgart ist eine Einrichtung für solche jungen Frauen, die alleine nicht mit ihren Problemen zurechtkommen. Dort werden sie von Pädagoginnen und Therapeutinnen begleitet, wie zum Beispiel von Christina Dietsch.
Also bei uns im Haus sind in der Regel Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, körperliche, seelische Gewalterfahrung, meistens in der frühen Kindheit. Und mit diesen Traumaerfahrungen hier ankommen und nach unserem Verständnis auch irgendwann, in der Regel auch sehr früh, ich würde jetzt mal sagen, durchschnittlich mit 11, 12 Jahren beginnen die Mädchen ihren Bewältigungsversuch, indem sie Drogen und Alkohol konsumieren und mit selbstverletzendem Verhalten anfangen.
Die jungen Frauen im Haus Jella haben häufig Vernachlässigung und Gewalt erfahren oder kommen aus einem Elternhaus, in dem Drogenkonsum oder psychische Erkrankungen der Eltern den Alltag bestimmen. Die Folgen für ihr Selbstbild sind gravierend, so Therapeutin Christina Dietsch.
Die Identität ist sehr erschüttert. Also ob das jetzt um eine sexuelle Identität geht oder um überhaupt, wer bin ich, darf ich sein, habe ich eine Berechtigung zu leben. Also da kommen hier Mädchen an mit Vorstellungen wie, ich bin Müll und ich darf gar nicht da sein und ich habe überhaupt keine Berechtigung zu atmen und ich kann überhaupt nichts. Und na, also so völlig entwertet.